grüße Sie. Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben gesehen, dass sich allgemeine Funktionen im Zweidimensionalen wunderbar annähern lassen durch stückweise lineare Funktionen auf einer Triangulierung. Auf einer Triangulierung haben wir eine ganz kanonische Basis von stückweise linearen Funktionen. Auf jedem der Dreiecke ist durch die drei Ecken des Dreiecks ist eine stücklineare Funktion eindeutig festgelegt. Und wir können deswegen stückweise lineare Funktionen so definieren, wie wir das im Eindimensionalen mit den linearen Splines gemacht haben. Wir nehmen uns also stetige Funktionen, die auf jedem Dreieck linear sind, und haben da gerade eine schöne Basis von mehrdimensionalen Hutfunktionen für gegeben, die jeweils in einer Ecke unserer Triangulierung gleich 1 ist und an den Ecken gleich 0 ist. Dann haben wir nachgerechnet, dass sich jede C-unendlich Funktion gut approximieren lässt durch diese stückweise linearen Funktionen, haben nachgerechnet, wie schnell die interpolierende stückweise lineare Funktion gegen eine C-unendlich Funktion konvergieren würde. Das hing im Wesentlichen davon ab, wie schnell die Dreiecke, die wir haben, wie schnell die gegen Null zusammenschrumpfen und dass wir verhindern, dass diese Dreiecke zu flach werden beim Zusammenschrumpfen. Und damit folgt dann, so wie wir das auch schon im Eindimensionalen gesehen haben, die Konvergenz unserer Finite-Elemente-Verfahren. Bei den finiten Elementen wissen wir, die Idee war, wir wählen uns einen Ansatzraum, einen endlich-dimensionalen Unterraum von dem Raum, in dem wir eigentlich die Lösung suchen. Und was wir rauskriegen bei dem Finiten-Elemente-Verfahren, bei dem Galerkin-Verfahren, ist eine Lösung, die so gut es nur irgendwie geht in dem Raum, an der wahren Lösung dran geht. Das heißt, wenn wir einen Raum haben, in dem sich jede Funktion gut drin approximieren lässt, dann haben wir einen Raum, in dem sich auch die Lösung gut drin approximieren lässt. Und umso größer wir die Räume machen, umso besser wir Funktionen in diesem Raum approximieren können, umso näher werden wir dann an der wahren Lösung dran liegen. Das möchte ich mit Ihnen gerne noch zusammenfassen heute. Das wäre also Bemerkung 3.13. Zuerst einmal, wir haben das wie im Eindimensionalen auch, haben wir das nur für C-unendlich Funktionen bewiesen, dass wir die entsprechende stückweise lineare interpolierende Funktion, dass die sehr nah dran liegt an der ursprünglichen C-unendlich Funktion. Das heißt also, zu jeder C-unendlich Funktion finden wir eine stückweise lineare Funktion, die ganz, ganz furchtbar nah dran liegt. Aber damit haben wir es natürlich auch für den Raum, der uns eigentlich interessiert, nämlich für den Raum H1, denn wir wissen, C-unendlich liegt dicht in H1. Das heißt, wenn wir zu einer C-unendlich Funktion eine stückweise lineare Funktion finden, die nah dran liegt, finden wir zu einer H1-Funktion eine C-unendlich Funktion, die nah dran liegt, eine stückweise lineare, die nah dran liegt. Also liegt insgesamt die stückweise lineare Funktion nah dran an jeder H1-Funktion. Also wie in 1D folgt aus der Tatsache, dass C unendlich Omega dicht in H1 Omega liegt, dass für jedes U nicht nur in C unendlich Omega quer, wie gezeigt im Satz 3.12, sondern auch für jedes U in H1 Omega U minus V gegen 0 konvergiert. Wenn wir uns angucken, wir nehmen uns dasjenige V, was nahestmöglich dran liegt an dem U aus dem Raum Vn, Vn entsprechend der Raum der stückweise linearen Funktionen auf einer Triangulierung Tn. Und wenn wir das n gegen unendlich treiben, und also immer mehr Dreiecke nehmen und das auf so eine Art und Weise machen, dass dabei die Dreiecke immer kleiner werden, ohne zu entarten, dann finden wir immer näher an dem U dranliegende stückweise lineare Funktionen. Also das gilt, falls die maximale Seitenlänge, die hatten wir H groß N genannt, wenn die gegen 0 geht und dieses Verhältnis klein Alpha, was wir definiert hatten im Satz 2.12. Ich schaue, wo wir das hier haben, dass ich da dieselbe Notation verwende. Also klein Alpha, das Maximum über die längste Seitenlänge geteilt durch die dazugehörige Höhe über alle Dreiecke T in Tau n. Also wenn die größte Seitenlänge gegen 0 geht und dieser Faktor hier, Höhe geteilt durch größte Seitenlänge, wenn der nicht auch noch gegen 0 geht, das heißt, wenn der nach unten beschränkt bleibt. Das heißt also anschaulich gesehen, unser lineare finiten Elemente im Zweidimensionalen, das konvergiert, wenn unser Dreiecksgitter so wird, dass jedes Dreieck immer kleiner wird und gleichzeitig die Dreiecke nicht entarten, die Winkel, die wir da haben, nicht zu spitz werden. Ja, also damit haben wir die Konvergenz gezeigt. Diese Bedingungen, die wir hier haben, die hätte man auch anders aufschreiben können. Also wir haben das gebraucht im Beweis, wenn Sie zurückdenken, da tauchte was drin auf. Diese Gradienten von den Hutfunktionen tauchten da drin auf. Und wie steil diese Gradienten von den Hutfunktionen werden könnten, hatten wir gerade dadurch beschrieben, dass wir sagen, in den Hutfunktionen sind zwei Punkte auf 0, einer auf 1. Das heißt, wenn wir das Schlimmste wäre, wenn die beiden auf 0 gerade an der längsten Seite des Dreiecks sind und dann der Punkt, wo das Dreieck auf 1 ist, wenn das nah dran ist an dieser längsten Seite, wenn also die Höhe, die wir zur Verfügung haben, um von 0 auf 1 zu kommen, wenn die sehr kurz ist, dann kann es sein, dass es da sehr steil wird, dann könnte der Gradient von Lambda sehr, sehr groß werden. Und dass das nicht zu schnell passieren durfte, das hatten wir gerade über diesen Ausdruck hier gesteuert gehabt. Es gibt äquivalente Beschreibungen dazu. Man kann sich überlegen, dass das hier nach unten beschränkt bleibt. Das ist äquivalent dazu, dass wir zum Beispiel den kleinsten Winkel beschränken. Also Stern ist äquivalent dazu, den kleinsten Winkel im Dreieck zu beschränken. Also wenn wir fordern würden, dass unsere Dreiecke, dass keines von den Dreiecken, dass in keinem von den Dreiecken ein Winkel kleiner als 10 Grad auftauchen darf oder kleiner als 5 Grad auftauchen darf oder kleiner als irgendeine vorgegebene Konstante auftauchen darf, dann würde daraus ebenfalls folgern, dass dieses Alpha n hier nach unten beschränkt ist, von der 0 weg beschränkt bleibt, also nach unten beschränkt durch etwas, was größer ist als 0, ist damit natürlich gemeint, nach unten beschränkt ist das immer durch die 0. Das wäre ebenfalls dazu äquivalent, oder was auch noch äquivalent dazu ist, dass das Verhältnis zwischen Umkreisradius und Innenradius beschränkt bleibt. Also bei einem Dreieck könnten Sie ja immer sich den größten Kreis nehmen, den Sie noch reinmalen können, einen ganz kleinen Moment, und den kleinsten Kreis, den Sie drumherum malen können, und wenn das Verhältnis dieser beiden Kreise beschränkt bleibt, das kann man ebenfalls zeigen, dass das dazu äquivalent ist. Sie haben eine Frage?
Das Alpha ist ja das Maximum,
genau,
von diesem Verhältnis. Mhm. Aber wenn das Maximum nach unten beschränkt bleibt, dann, ja, ist das doch, also es könnte doch erreicht werden, dadurch, dass ein Element irgendwie maximal ist,
da haben Sie recht, das ist Unsinn. Ja. Lassen Sie mich da mal kurz zurückschauen in die Formulierung von dem Satz. Ja. Ja, das schlimmstmögliche Verhältnis sollte es sein. Also Sie haben erstmal recht, das Maximum zu beschränken. Es ist Unsinn, wenn ich ein Dreieck habe, was nicht entartet, dann muss da trotzdem was schief gehen. Wir haben das Ganze, ja, also wir haben das Ganze, wenn Sie zurückblättern im Beweis, dann war in dem, wenn Sie es im Skript vor sich haben, das ist ja gerade die vorletzte Zeile, wo wir das benutzt haben. Was wir brauchen, ist, dass wir für jedes, also was wir für jedes Dreieck, für jedes einzelne Dreieck kriegen wir diese Abschätzung mit dem Alpha mit raus. Das heißt, wir kriegen insgesamt raus, und dann hätten wir, was wir nicht mehr ausgeführt hatten, weil wir dann gesagt haben, dass es analog dem anderen Teil war, dass wir über alle Dreiecke aufsummiert haben. Das heißt, für jedes einzelne Dreieck kriegen wir diese Abschätzung mit einem Alpha kleiner t, also wir sind kleiner gleich der Summe dieser ganzen Alpha t's, und dann müssen wir die Summe über diese ganzen Alpha t's, brauchen wir etwas, um das Ganze abzuschätzen. Das heißt, wenn wir die Alpha t's abschätzen wollen, dann müssten wir an der Stelle sagen, wir sind kleiner gleich, das schreit erstmal nach dem größtmöglichen Alpha t. Lassen Sie mich schauen, dass die Vorzeichen an der Stelle stimmen. Ja. Nee, das Problem ist, Entschuldigung, das Problem ist das nach unten an der Stelle hier. Also was wir haben ist, wir haben die längste Seite des Dreiecks, kt, und die dazugehörige Größe, Groß HT. Und was wir verhindern wollen, ist, dass diese Geschichte geteilt durch diese Geschichte hier, dass die groß wird. Also das Alpha, was wir abgeschätzt hatten, war diese Norm von dem Gradient Lambda und das darf nicht zu groß werden. Entsprechend haben wir in unseren Fehlerabschätzungen stand das Alpha noch mit drin. Da waren wir kleiner gleich dem Alpha, das heißt mit dem Maximum stimmt. Das ist das, was wir brauchen auch für die Abschätzung. Was wir an der Stelle hier brauchen, ist, dass das Alpha, dass das nach oben beschränkt ist. Dann können wir das Alpha, was da auftaucht, also wir kriegen im Moment noch, in unserer Fehlerabschätzung aus Satz 2.12 steht ein Alpha drin, das hängt ab von der Triangulierung. Und wenn die Triangulierungen so sind, dass die ganzen Alphas, die da auftauchen, bei immer feinerer Triangulierung, aber nach oben beschränkt bleiben, dann haben wir das Ganze einfach abgeschätzt durch eine Konstante und kriegen die entsprechende Fehlerabschätzung hin. Danke, also hier war tatsächlich noch ein Fehler. Und das ist dann äquivalent dazu, den kleinsten Winkel im Dreieck natürlich nach unten zu beschränken, beziehungsweise das Verhältnis aus Umkreis- und Innenkreisradius entsprechend zu beschränken, dass das nicht gegen 0 konvergiert. Also dass das nicht gegen, je nachdem wie rum sie es aufstellt, gegen 0 oder gegen unendlich konvergiert. Dankeschön. Ja, und dann ist es wie im Eindimensionalen auch. Wir haben ja nicht nur, dass es konvergiert, also wir haben nicht nur gezeigt, dass der stückweise lineare Interpolant, dass der gegen die C-Unendlich-Funktion konvergiert, wenn wir die Dreiecke immer kleiner machen, ohne dass sie entarten, sondern wir haben auch gezeigt, wie schnell das Ganze funktioniert. Wie schnell das Ganze funktioniert, hatten wir allerdings nur für C-Unendlich-Funktionen. Das heißt, daraus folgt nicht sofort eine Fehlerabschätzung, eine Abschätzung, wie schnell unsere stückweise linearen finiten Elemente konvergieren für ein praktisches Problem. Aber wir können ähnlich wie im Eindimensionalen, können wir diese Fehlerabschätzung auch nicht nur für C-Unendlich-Funktionen machen, sondern wir können die auch für H1-Funktionen vielleicht nicht machen, aber zumindest für ein bisschen mehr Regularität als H1-Funktionen können wir das auch machen. Man kann sich nämlich überlegen, das ist ähnlich wie im Eindimensionalen, da hatten wir das auch nur erwähnt, im Eindimensionalen war es ja so, dass die H1-Funktionen, die sind automatisch auch stetig gewesen. Also wenn Sie eine H1-Funktion haben auf dem eindimensionalen Intervall, dann ist die automatisch auch stetig und Sie können auch die H1-Funktion auswerten, für die H1-Funktion den stückweisen linearen Interpolanten definieren und haben dann dieselbe Fehlerabschätzung, die wir für die C-Unendlich-Funktion hergeleitet haben, weil da letztlich nichts drin stand, was Sie sonst noch gebraucht hatten, außer dieser zweiten Ableitung. Das heißt, in dem Moment, wo die zweite Ableitung mit unter Kontrolle geblieben ist, dann konnten Sie tatsächlich diese Fehlerabschätzung auch übertragen auf die H1-Funktion. So etwas Ähnliches gilt hier. Sie können nämlich zeigen, dass H1-Funktionen zwar nicht stetig sind, aber man kann zeigen, dass sobald sie ein bisschen mehr Regularität haben, nämlich auch wieder H2, U in H2, jedes U in H2 ist stetig. Und damit können Sie auch für H2-Funktionen, nicht nur für C-Unendlich-Funktionen, den Interpolanten definieren. Also können sagen, V von x soll sein das, was mir das U interpoliert in den Knoten xi, selbe Notation wie in Satz 2.12, mal Lambda i von x. Und was man dann machen kann ist, das ist fast der gleiche Beweis wie den wir hier gemacht haben, so ein bisschen mehr muss man noch aufpassen mit den Konstanten, wenn man die richtig abschätzt. Dann kann man die äquivalenten H-Potenzen von dem, was wir gezeigt haben, auch zeigen für diesen Interpolanten der H2-Funktion. Das heißt, in der L2-Norm kommt man bis auf H² dran. Und in der H1-Seminorm, also Gradient U minus Gradient V, kommt man bis auf klein h hoch 1 dran, jeweils mit Konstanten, die von der H2-Norm von Omega abhängen. Und das heißt, wenn unsere wahre Lösung U in H2 ist, also nicht für jede Lösung, die wir zugelassen haben in H1, aber sobald wir ein bisschen mehr Glattheit haben, sobald unsere wahre Lösung eine H2-Funktion ist, konvergieren, haben wir auch eine Konvergenzgeschwindigkeit für unser Finite-Elemente-Verfahren. Dann konvergiert nämlich unser Finite-Elemente-Verfahren nach dem CR-Lemma, da steckt die H1-Norm drin, die wir für die Problembeschreibung benutzt haben, dann konvergiert das also so schnell wie H-Potenz H hoch 1 gegen 0 konvergiert. Das heißt also, wenn wir unsere größte Seitenlänge im Dreieck halbieren ohne dass sich da was an dem Verhältnis Innenkreis, Umkreis oder an dem kleinsten Winkel ändert. Wenn wir die größte Seitenlänge von jedem Dreieck halbieren, dann würden wir erwarten, dass sich der Fehler von unserem Finite-Element-Verfahren entsprechend auch halbiert in der H1-Norm. Also das zeigt, dass das lineare Finite-Elemente-Verfahren wie O von H gegen die wahre Lösung konvergiert, falls diese in H2 liegt. Und dann kann man sich noch eine Sache überlegen, die wollte ich zumindest auch noch angemerkt haben. Diese Fehlerabschätzungen, die hier sind, die sind ja in der L2-Norm immer besser als in der H1-Norm. Das heißt, es ist irgendwo, man könnte sich fragen, habe ich in der L2-Norm vielleicht sogar eine noch schnellere Konvergenzgeschwindigkeit als in der H1-Norm? Das sieht ja erstmal gut aus. Also wenn wir daran glauben, dass unsere finite Elemente-Approximation uns die bestmögliche Approximation gibt in dem Raum, den wir eben als Ansatzraum haben, dann würden wir sagen, bezüglich der L2-Norm ist unsere finite, können wir in diesen stückweise linearen Räumen, können wir sogar mit Potenz H2 uns der Sache nähern. Das folgt aber nicht sofort aus den Argumenten, die ich Ihnen hier in der Vorlesung gezeigt habe. Denn beim CR-Lemma ist ja wirklich wichtig, beim CR-Lemma brauchen Sie diejenigen Normen, die Sie auch vorher gebraucht haben in Lax-Milgram, wo Sie Ihre Koerzivität, Ihre Stetigkeit entsprechend hatten. Das heißt, das CR-Lemma gilt erstmal nur für die H1-Norm. Das heißt, wir haben unsere Konvergenzgeschwindigkeit, haben wir erstmal nur für die H1-Norm in der Hand. Man kann sich aber tatsächlich überlegen, kann das ein Stück weit erweitern, dass man das auch für die L2-Norm durchziehen kann und kriegt diese Konvergenzgeschwindigkeit des stückweise linearen Interpolanten, also wie gut lässt sich meine Lösung überhaupt in der L2-Norm, überhaupt in dem Ansatzraum approximieren, die kriegt man auch raus als Fehlerschranke, wie gut dann die Lösung in der L2-Norm approximiert wird durch diese Funktion. Also Teil D. Man kann zeigen, dass schreibt man für hinreichend glatte Lösungen, auch wieder H2 im Wesentlichen, die finite Elemente-Methode FEM bezüglich der L2-Norm wegen dieser Geschichte hier sogar wie O von H Quadrat konvergiert. Das heißt, wie schnell Sie konvergieren, auch das ist wieder so eine Geschichte, während Sie im endlichdimensionalen, in der linearen Algebra darauf trainiert wurden, fast, dass die Normen sowieso egal sind. Oft schreibt man gar nicht hin, welche Norm man überhaupt meint. Es ist im unendlichdimensionalen wirklich ein großer Unterschied, ob Sie Ihren Fehler in der H1-Norm messen oder in der L2-Norm messen. Macht auch insofern einen Unterschied, dass Sie unter Umständen unterschiedlich schnell konvergieren. In der L2-Norm, wenn Sie anschaulich gesprochen nur die Werte Ihrer Funktion interessieren, haben Sie Konvergenzgeschwindigkeit H Quadrat, halbieren der größten Seitenlänge des Dreiecks. X gibt Ihnen eine Viertelung des Fehlers. Wenn Sie aber auch der Gradient Ihres Problems mit interessiert, dann haben Sie in dem Gradienten haben Sie eine schnelle, eine langsamere Konvergenz. Sie haben aber die Konvergenz in beiden drin. Auch das ist eine Sache, die oft sehr, sehr nützlich ist. Wenn Sie sich vorstellen, Sie kriegen Ihre Funktion raus, die Sie haben, und Sie hätten die Konvergenz nur in der L2-Norm, würde das anschaulich bedeuten, Sie können Ihren Werten trauen bis auf einen gewissen Fehler. Aber wenn Sie eine Funktion kennen und kennen die Werte der Funktion bis auf einen gewissen Fehler, dann kennen Sie also so ein Gezappel um den Funktionsgraphen herum. Dann heißt das, dass Sie Ihren Ableitungen im Allgemeinen nicht trauen können, weil die Ableitungen können ja beliebig falsch sein durch dieses beliebig kleine Gezappel um die Funktion herum. Beim finiten Elementeverfahren, beim Standard-Finite-Elemente-Verfahren konvergieren Sie allerdings in der H1-Norm. Das heißt, auch Ihre Ableitung konvergiert mit, aber Ihre Ableitung konvergiert etwas langsamer, typischerweise nur mit Potenz H hoch 1, als das Ihre Funktionswerte tun, typischerweise mit der Potenz H2. Ja, das heißt, wir haben damit relativ umfassend, also auch wenn es ein bisschen im Schnelldurchgang war im Rahmen dieser zweistündigen Vorlesung, wo wir die ganze Theorie mit erarbeitet haben, haben wir damit eine umfassende Theorie für unsere elliptischen Differentialgleichungen. Wir können elliptische Differentialgleichungen lösen, indem wir sie in eine Variationsformulierung überführen. Also wir fassen alle Ableitungen im schwachen Sinne auf, im Distributionssinne auf, überlegen uns dann, in welchem Raum macht das überhaupt noch Sinn, diese Funktion, diese Gleichung überhaupt hinzuschreiben, kriegen dann dazu eine äquivalente Variationsformulierung. Und lösen diese Variationsformulierung dann, wenn Sie so wollen, mit Mitteln der Funktionalanalysis, indem Sie sagen, diese äquivalente Variationsformulierung, da können wir die Lösbarkeit zeigen auf einem unendlich dimensionalen Hilbertraum, wo wir eben die Lösung drin suchen. Und wir können das Ganze aber approximieren durch endlich dimensionale Hilberträume, was dann auf lineare Gleichungssysteme im Computer führt. und uns überlegen, wenn diese endlich-dimensionalen Räume gut den unendlich-dimensionalen Raum approximieren, dann approximiert unsere approximativen Lösungen gut die entsprechend unendlich-dimensionale Lösung, die die wahre Lösung ist. Was ich Ihnen im Rest der Vorlesung, die letzten 2, 3 Vorlesungen, die wir noch haben, dieses Semester gerne noch zeigen möchte, ist auch wieder so ein bisschen im Schnellverfahren mit vielen Stellen, wo wir nur sagen, man kann zeigen, wie man das Ganze für andere Typen von Differentialgleichungen machen kann. Denn auch für parabolische Differentialgleichungen hat sich dieser Ansatz sehr bewährt. Also auch für parabolische Differentialgleichungen, wenn wir noch einen zeitlichen Verlauf mit dabei haben, können Sie sowas Ähnliches machen. Also Kapitel 4 wird sein, was machen wir für parabolische Differentialgleichungen? Können wir auch da dieses Vorgehen wählen? Wir fassen alle Ableitungen schwach auf, formulieren das Ganze dann variationell, kriegen eine Lösungstheorie aus solchen Funktionalanalysis-Argumenten wie Lax-Milgram und lösen das Ganze dann im Computer durch Approximation mit diskreten endlich-dimensionalen Räumen. Also Kapitel 4, parabolische Differentialgleichungen. Betrachte jetzt also so eine Gleichung. Ja, nehmen unser Musterbeispiel der linearen elliptischen partiellen Differentialgleichung war so etwas minus Gradient a von x, Gradient u von x plus c von x, u von x gleich f von x. Und wir hatten gesehen, also im letzten Semester ausführlich, hier ganz in der allerersten Stunde nochmal ganz viel mit ganz viel Handwaving, dass das sowas beschreibt, was wir zum Beispiel als eine stationäre Diffusionsverteilung oder als eine stationäre Wärmeverteilung ansehen können. Wenn F beschreibt, wie ich diesen Tisch hier erwärme, wenn ich irgendwelche Randbedingungen habe, dass der Tisch da zum Beispiel auf Nulltemperatur gehalten wird, dann würde die Wärme, die ich dazu führe, indem ich ein Feuerzeug dran halte, würde abgeleitet werden zum Rand hin und es wird sich irgendwo in der Mitte, wär's wärmer, am Seiten wär's kälter und dazwischen wird sich irgendwo eine stationäre Wärmeverteilung herausstellen und die könnten Sie gerade durch diese Gleichung hier beschreiben. Und diese Gleichung hatten wir hergeleitet in der Numerik der Differentialgleichung aus so einer Wärmebilanz, dass wir gesagt haben, in jedes kleine Stückchen muss in einem gewissen Zeitintervall fließt eine gewisse Wärme von links rein, rechts raus und das, was nicht rausgeflossen, aber reingeflossen ist, muss dafür gesorgt haben, dass sich in diesem Stückchen die Temperatur erhöht haben. Und dann ist man da zu einem Zeitübergang gemacht, wenn also in dem Moment, wo sich zeitlich nichts mehr verändert, muss eine solche Gleichung hier gelten haben. Und wenn Sie da sich zurückerinnern oder zurückblättern, wie die Zeit denn damit drin noch vorkam, bevor wir dieses Argument gemacht haben, gesagt haben, was ist, wenn sich nichts mehr verändert, wenn die Zeitableitung nach U0 ist, dann stand da ganz vorne noch eine Zeitableitung, UT, mit drin. Das heißt, wenn wir in der Modellierung die Zeit noch mit drin halten und einfach nur mit reinbringen an physikalischen Gesetzen, das in ein kleines Stückchen des Körpers, in ein kleines Teilgebiet, soll alles, was reingeflossen ist, aber nicht rausgeflossen ist, soll dafür gesorgt haben, dass die Wärme mehr geworden ist und dass wir für den Fluss noch die Gesetzmäßigkeiten eingesetzt haben, dass der Fluss soll so sein, dass Dinge von viel nach wenig fließen mit einer Proportionalitätskonstante A und es soll in jedem kleinen Teilgebiet soll immer so ein gewisser Bruchteil von der Wärme in jedem Zeitabschnitt vernichtet werden mit der Proportionalitätskonstante C, dann kam da gerade diese Gleichung hier raus, noch mit vorne der Zeitableitung von U dabei. Und dementsprechend wäre die Temperatur dann eben nicht mehr nur von X abhängig, sondern auch von T. Schieben wir das hier mit ein. Sie könnten sich vorstellen, dass das F auch von T mit abhängt. Sie könnten sich auch vorstellen, dass die Parameter im Gebiet auch mit von T abhängen. Das möchte ich allerdings hier der Einfachheit halber in der Vorlesung noch nicht machen. Also wir nehmen in der Vorlesung der Einfachheit halber an, dass unser Gebiet soll fest sein, das Gebiet soll sich nicht mit der Zeit verändern und auch die Koeffizienten, die wir haben, die sollen sich nicht mit der Zeit verändern. Das müssen Sie nicht machen, Sie können sich auch überlegen, was wäre, wenn sich das Gebiet mit der Zeit mit verändert. Was ist, wenn ich irgendeine wärmeleitende Platte habe und jemand fängt an, diese wärmeleitende Platte währenddessen zu verbiegen? Oder es fangen an, sich irgendwelche Parameter zu verändern in dieser Platte. Allerdings taucht es auf neue Modellierungsprobleme. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, da bewegt sich was im Inneren des Gebietes, ist die Frage, bewegt sich das Material und die Wärme bleibt so, wie sie war an der Stelle? Oder nimmt dieses Material, wenn Sie das bewegen, nimmt das die Wärme mit? Also wenn Sie die Platte verbiegen würden, dann wäre die Stelle, die vorher warm war, wäre dann durch das Verbiegen an einer entsprechenden anderen Stelle, dann wäre die Wärme mitgenommen worden. Entsprechend könnten Sie sich aber auch vorstellen, wenn Sie irgendwo Wasser haben, was irgendwo durchführt, fließt und sie verändern jetzt was an der Struktur, dass sie die Struktur so bewegen, dass aber das Wasser noch an der gleichen Stelle vorher geblieben ist, dass jetzt nur das Wasser an der Stelle leichter vorankommt. Wenn sie den Staudamm öffnen, dass an der Stelle das Wasser jetzt leichter durchkommt, aber das Wasser hat sich nicht mitbewegt bei der Staudammöffnung. Die ganzen Probleme umgehen wir, indem wir einfach annehmen, dass das Gebiet fest sei. Also wir haben betrachten diese Gleichung hier in einem zeitlich konstanten Lipschitz-Gebiet Omega. Genau, auch das ist die Frage. Der Gradient ist immer so gemeint, dass er sich immer nur auf die x-Koordinate bezieht. Also dt ist die zeitliche Ableitung, das x wird aus dem 1, 2, 3-dimensionalen, sind typischerweise die physikalisch wichtigen Dinge. Für unsere Theorie ist das allerdings egal, das kann auch aus dem noch höher dimensionalen sein. Bei Dingen wie Black-Scholes-Gleichungen sind die x-Dimensionen die Aktienkurse, da können Sie ein Portfolio mit beliebig vielen Aktien haben, also auch ein r hoch n mit einem beliebig großen n, aber das bezieht sich eben immer nur auf die x-Koordinaten hier. Genau, in einem zeitlich konstanten Lipschitz-Gebiet Omega, da soll unsere x-Koordinate her sein. Und wir betrachten das Ganze in einem Zeitintervall 0 groß t mit groß t größer 0. Und was wir an der Stelle schon einführen, ist, dass A, das C und das F, das wird wieder im Wesentlichen aus den gleichen Räumen sein, wie das vorher der Fall war. Also unser A wird sein aus L unendlich plus Omega. Das wird wieder auftauchen, genauso wie wir das bei der vorher gebraucht hatten, bei den elliptischen Problemen. Das C aus L unendlich Omega darf durchaus auch 0 werden. Ich muss nicht von der 0 wegbeschränkt bleiben. Und das F, das hatten wir ja sonst immer, dass das aus so einem Raum F aus L2 Omega kommt. Und was wir hier annehmen werden, dass die Wärmequellen, die dürfen durchaus noch von der Zeit abhängen. Das heißt, das F soll jetzt einfach sein aus L2 Zeitintervallkreuz Omega. Das heißt, sowohl in Ort als auch Zeit insgesamt L2 integrierbar. Ja. Dann würden wir erwarten, bei der stationären Wärmeverteilung brauchen wir die Randbedingungen. Ohne die Randbedingungen ist die Lösung nicht eindeutig festgelegt. Wenn wir nicht wissen, was wir am Rand machen, dann wissen wir nicht, was da passiert. Und in dem entsprechenden Gebiet, wenn jemand an den Rand ganz, ganz heiß macht, wird sich am Ende eine andere Wärmeverteilung einstellen, als wenn jemand den Rand ganz, ganz kalt macht. Wenn das jetzt unsere zeitabhängige Wärmeverteilung noch beschreibt, das heißt, ich fange an damit, dass ich irgendwo das Feuerzeug an den Tisch halte und dann wird die Wärme immer wärmer werden und dann wird das Ganze irgendwo abfließen, vielleicht am Rand rausfließen, weil ich den Rand auf Null halte und ich betrachte das Ganze, was da über die Zeit passiert, dann wird das nicht nur davon abhängen, was am Rand ist, sondern es wird auch davon abhängen, wie heiß der Tisch am Anfang war. Wenn der Tisch am Anfang schon ganz furchtbar heiß ist, wird was anderes rauskommen, als wenn der Tisch am Anfang ganz furchtbar kalt war. Das heißt, wir erwarten, dass wir die Gleichung Stern ergänzen müssen um Randwerte auf d Omega. Und zwar nicht nur auf d Omega, sondern auch zu jedem Zeitpunkt müssen wir natürlich wissen, was passiert auf dem Rand. Denn wenn jetzt irgendjemand anfängt, den Rand auf einmal auf 0 Grad abzukühlen, im nächsten Moment auf 100 Grad anzuheben, wird das sicherlich einen Einfluss haben. Also wir werden Zeitrandwerte brauchen auf d Omega kreuz 0t und lassen sich da nicht verwirren. Ich probiere es einheitlich zu machen, aber wir werden hier zwischen, also ob wir 0t kreuz Omega schreiben oder Omega kreuz 0t und xt oder tx, da springen wir wild hin und her in der Vorlesung, aber es soll jedes Mal immer das Gleiche gemeint sein. Also das würden wir annehmen und wir werden hier in der Vorlesung, weil wir nur noch ein paar Vorlesungen haben, werden wir immer homogene Dirichlet-Randwerte annehmen und den Rest können Sie dann mehr oder weniger analog zu dem, wie wir das bei den elliptischen Gleichungen gemacht haben, kann man auch inhomogene Dirichlet-Randwerte und Neumann-Randwerte behandeln. Und was wir eben aber auch brauchen, sind Anfangsbedingungen. Das heißt, wir müssen wissen, was ist u von x zum Zeitpunkt 0. Also wir müssen eine Anfangswärmeverteilung vorgeben, eine Funktion, die nur von x abhängt und die uns sagt, zum Zeitpunkt 0, wie ist die Wärme verteilt in dem Tisch zum Beispiel. Ja, auch die Gleichung können wir erstmal im schwachen Sinne interpretieren. Und an der Stelle brauchen wir noch nicht, also kommt noch gar nichts Neues bei vor, denn was wir gemacht haben mit unserem schwachen Ableitungsbegriff, ist natürlich völlig universell gültig. Den hatten wir zwar immer formuliert als x-Ableitung, aber die t-Ableitung ist ja mathematisch auch nichts anderes. Das heißt, wir können jetzt jede Ableitung, die hier drin vorkommt, könnten wir im schwachen Sinne interpretieren und können sagen, was hier links steht, egal was das u ist, wenn das u nur, also das u ist zum Beispiel irgendeine L1-Log-Funktion, dann sind die Ableitungen von dem u immer im distributionellen Sinne wohl definierte Geschichten, nämlich Distributionen. Und dann kommen wir auf dasselbe Problem, was wir hatten bei den elliptischen Gleichungen. Bei den elliptischen Gleichungen hatten wir so ein bisschen dieses, ja, dieses Dilemma, wenn wir das u, wenn wir die Ableitung schwach definieren, dann macht zwar diese Ableitung hier immer Sinn, aber wenn diese Ableitung hier nur noch eine Distribution ist, macht die Multiplikation mit einem möglicherweise springenden a keinen Sinn mehr. Und wir hatten das dadurch gelöst, dass wir gesagt haben, in der elliptischen Gleichung, naja, wir fordern, dass das u so ist, dass Gradient von u immer noch etwas ist, was eine reguläre Distribution ist, also eine Funktion ist, die wir multiplizieren können mit anderen Funktionen. Das heißt, so die Minimalforderung wäre gewesen, dass u muss so sein, dass Gradient u noch L1 log noch lokal integrierbar ist. Dann haben wir noch die Multiplikation mit der L-Unendlich-Funktion a definiert. Und damit wir später in einem Hilbertraum-Setting waren, hatten wir sogar gefordert, dass Gradient von u noch in L2 ist. Das führte uns dann gerade darauf, dass das u in H1 sein musste. Das macht hier wahrscheinlich immer noch Sinn. Also Gradient u in H1, also u in H1, dann wäre Gradient u in L2. Also bezüglich der x-Koordinate würden wir immer noch sowas haben wollen wie H1. Bezüglich der x-Koordinate, dann würde diese Geschichte hier genauso Sinn machen, wie wir das bei der elliptischen Differentialgleichung hatten. Die Frage ist, was machen wir mit der Zeit, die hier noch mit dazu gekommen ist. Also 4.1, variationelle Formulierung. Und Lösungstheorie. Die naheliegende Forderung, damit Stern einen Sinn macht, also eine wohldefinierte Gleichung wäre, dass wir sagen würden, naja, damit das hier hinten Sinn macht, sollte u irgendwo bezüglich des Ortes eine H1-Funktion sein. Ich schreibe mal U-Element H1 bezüglich des Ortes. Also wenn wir zum Beispiel das U so wäre, dass zu jedem Zeitpunkt U von xt als abhängig als Funktion von x etwas ist, was ein H1 von Omega ist, dann macht das hier hinten alles wunderbar Sinn. Die Frage ist, was brauchen wir bezüglich der Zeit? Naja, und bezüglich der Zeit brauchen wir eigentlich gar nichts. Also nach der Zeit wird hier vorne mal abgelitten und danach wird aber nach dieser Ableitung wird mit nichts multipliziert. Das heißt, wenn das UT, das muss keine Glattheit haben, das darf irgendeine Distribution sein. Das heißt, von dem UT würden wir erstmal gar nichts erwarten. Das heißt, wir könnten sagen, bezüglich der Zeit brauchen wir gar keine Glattheit. Und wenn wir wieder sagen, gar keine Glattheit, aber trotzdem bitte Hilbertraum-Setting, damit wir solche Dinge wie Lax-Milgram machen können, wie Orthogonalprojektionen, Galerkin-Projektionen, was uns ja letztlich die Konvergenz der unserer Verfahren garantiert hat, dann würde gar keine Glattheit bedeuten, dass wir L2 fordern. Also dann würden wir sagen, U in L2 bezüglich der Zeit. Und was man deswegen nimmt, ist tatsächlich der Raum der Funktionen, die bezüglich der Zeit L2-Funktionen sind, bezüglich des Ortes H1-Funktionen. Und wenn Sie das formal hinschreiben wollten, dann wäre die einfachste Möglichkeit, das zu packen, wäre so sagen, Sie fassen das U auf, erstmal als eine Funktion nur von der Zeit mit Werten in Funktionen vom Ort. Also wenn Sie so etwas haben wie ein U von xt, dann können Sie ja immer hin und her springen zwischen der Vorstellung, das ist eine Funktion, die geht erstmal von Omega kreuz 0t nach R, die kriegt zwei Variablen, macht daraus eine Zahl. Die können Sie aber auch so interpretieren, das ist letztlich, machen Sie nichts anderes in der Analysis, wenn Sie Dinge wie partielle Ableitungen definieren. Sie können das Ding auch so interpretieren, dass Sie sagen, U von xt ist eine Funktion, also das wäre die Interpretation, t wird abgebildet, nein, x, t wird abgebildet hier drauf. Sie können das aber auch so interpretieren, dass Sie sagen, t wird abgebildet auf u als Funktion von x. Das heißt, Sie können sagen, das hier ist eine Funktion, die kriegt etwas aus Omega, also die kriegt so rum, die kriegt etwas aus 0t, die kriegt ein klein t und macht daraus eine Funktion, die von Omega nach r. Und zwischen solchen und entsprechend könnten Sie sagen, das ist etwas, was für jedes x eine Funktion, für jedes x macht mir das uxt eine Funktion von der Zeit t. Und mit diesen Interpretationen können Sie die Abhängigkeit von x und die Abhängigkeit von t aufspalten und können zum Beispiel sagen, Sie betrachten den Raum der Funktion klein u sollen kriegen, schreiben Sie mal mit dem offenen Intervall, einen Zeitpunkt zwischen 0 und t und soll zu jedem Zeitpunkt zwischen 0 und t eine Funktion im Ort draus machen, die eine H1-Funktion ist, gleich mit den Dirichlet-Nullrandbedingungen schon mit verwurschtelt, dass wir hier H0,1 Omega nehmen. Und das passt zu der Vorstellung, wenn ich sage, ich habe meine Wärmeverteilung in dem Tisch, dann kann ich sagen, diese Wärmeverteilung in jedem Punkt im Tisch habe ich eine Verteilung über die Zeit in diesem Punkt. Ich könnte aber auch sagen, zu jedem Zeitpunkt habe ich eine Wärmeverteilung auf dem ganzen Tisch. Und das hier wäre gerade diese zweite Interpretation. Ich sage zu jedem meine Wärmeverteilung in Ort und Zeit bedeutet, dass ich zu jedem Zeitpunkt eine Wärmeverteilung im Ort habe. Das heißt, was wir hier hätten, das wäre eine vektorwertige Funktion u. Man nennt das vektorwertige Funktion u, aber die ist nicht mehr endlich dimensional vektorwertig. Das ist nicht so, wie Sie es zum Beispiel bei den gewöhnlichen Differentialgleichungen hatten. Da hatten wir immer Funktionen von der Zeit mit Wertemenge im r hoch n. Hier fassen wir unser u auf als eine Funktion von der Zeit mit Wertemenge in einem Hilbertraum. Das heißt, diese Funktion u kriegt eine Zeit und macht daraus einen ganzen unendlich dimensionalen Vektor, nämlich eine ganze Funktion in x. Und dann kann man sich überlegen, dass man das, was Sie in der Integrationstheorie gemacht haben, erstmal für skalare Funktionen, dass Sie das auch auf vektorwertige Funktionen verallgemeinern können. Also Sie haben in der Analysis, haben Sie das Lebesgue-Integral kennengelernt und haben festgestellt, wie man Funktionen integrieren kann, die skalarwertig sind, also die Werte nach R hatten. Sie haben auch ganz natürlich benutzt, wie Sie Funktionen integrieren können, die aus mehreren Komponentenfunktionen bestehen. Also wenn Sie eine Funktion haben von 0t nach r, dann haben Sie darauf das Lebesgue-Integral. Sie kennen für Funktionen von 0t nach r hoch n das Lebesgue-Integral. Das haben Sie nämlich einfach komponentenweise durchgezogen, ohne da viele Worte drüber zu verlieren. Das waren dann eben einfach n Lebesgue-Integrale. Jetzt kann man sich überlegen, kann man auch ein Integral so definieren, dass es hier hinten Hilbertraumwertig ist. Und da gibt es im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit wäre, Sie könnten sagen, das klappt tatsächlich bei diesen separablen Hilberträumen, dass Sie hier irgendwie so etwas wie eine unendlich dimensionale Basis einführen. Bezüglich dieser unendlich dimensionalen Basis wäre jedes Ding in H0,1 Omega wäre irgendwie ein unendlich langer Vektor und Integration würde dann bedeuten, dass Sie einfach in jeder Komponente dieses unendlich langen Vektors integrieren. Da müssten Sie sich dann fragen, ist das Ganze wieder wohl definiert, kommt da wieder ein Vektor im Hilbertraum raus und so weiter. Man kann das Ganze aber auch noch abstrakter und allgemeiner und letztlich aber dadurch auch einfacher einführen, indem man wirklich sagt, man macht eine Integrationstheorie für allgemeine Banachraumwertige Funktionen. Das heißt, Sie haben hier eine ganz allgemeine Funktion von einem reellen Intervall zum Beispiel, Teilmenge R auch n, geht ganz allgemein in einen Banachraum hinein und machen darauf Integrationstheorie. Und letztlich geht die fast gleich wie das, was Sie im Eindimensionalen gemacht haben. Sie können sich nämlich das Ganze beschreiben mit sogenannten, das kommt ja jetzt davon ab, wie Sie das in der Analysis eingeführt haben, dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die einfachste Möglichkeit, würde ich sagen, ist die, Sie führen zuerst sogenannte einfache Funktionen ein, das heißt, Sie führen Funktionen ein, die eine endliche Wertemenge haben. Also Sie führen sich eine Funktion ein, Sie gucken sich erstmal nur Funktionen an von dieser Form, die aber so sind, dass überhaupt nur endlich viele Vektoren hier in dem H0,1 Omega angenommen werden. Das heißt, die können Sie immer schreiben als eine endliche Summe von irgendwelchen charakteristischen Funktionen auf irgendwelchen Urbildern, irgendwelche Teilmengen von 0t, irgendwelche messbaren Teilmengen von 0t, mal dem Wert in H01 Omega, der da eben rauskommt. Für diese endlichen Summen, von, also diese konstanten Funktionen, die Sie da haben, die nur endlich viele Werte annehmen können, haben Sie ganz natürlich einen Integrationsbegriff, in dem Sie nämlich einfach das, ja, das Maß von dem, also Sie haben diese Funktion, die soll nur endlich viele Werte haben, malen wir die mal auf. Also die soll zum Beispiel nur Werte haben hier, hier und hier, dann ist die zum Beispiel hier, 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 soll die hier sein und hier ist die so hoch und hier ist die so hoch. Dann haben Sie für so eine einfache Funktion haben Sie einen ganz einfachen Integrationsbegriff. Sie nehmen sich nämlich das Volumen der Menge, wo die Funktion diesen Wert hier erreicht, das Volumen der Menge, wo dieser Wert angenommen wird, mal den Wert, der da angenommen wird, plus das Volumen der Menge, wo dieser Wert angenommen wird, mal den Wert hier, plus die entsprechende Geschichte da oben drüber, gibt Ihnen ein Integral für so eine Treppenfunktion. Und was Sie dann machen, ist, Limites in einem gewissen Sinne davon zuzulassen. Also Sie haben dann für jede solche simple Funktion haben Sie einen Integralbegriff und dann erweitern Sie den auf jeden Grenzwert von diesen simplen Funktionen bezüglich einer gewissen Norm. Und die Norm definieren Sie einfach so, wie Sie das formal machen würden, wenn Sie eine L2-Norm definieren, dann ist die L2-Norm das Integral über den Betrag der Funktion. Und sowas können Sie ähnlich hier machen. Sie definieren sich eine L2-Norm auf den Raum dieser Funktion, indem Sie sagen, Sie definieren sich einen Raum L2 0t H01 Omega mit der dazu passenden Norm zuerst hin. Integral 0 bis t die H1-Norm von Omega zum Quadrat aufsummiert. Und der Trick ist dann festzustellen, dass diese Norm, die ist erstmal definiert, ohne dass Sie einen vektorraumwertigen Integrationsbegriff brauchen, denn hier wird hier nur eine skalare Funktion integriert. Also wenn diese Norm von U von T, wenn das integrierbar ist, dann ist dieses Integral hier eine wohldefinierte Geschichte. Das heißt, diese Norm, die gibt es schon, bevor Sie den Raum überhaupt wirklich konstruiert haben. Das heißt, Sie haben die Norm, die können Sie schon, die gibt es schon. Und was man dann macht ist, man definiert sich das Integral auf simplen Funktionen und definiert sich das Integral auf Grenzwerten von simplen Funktionen bezüglich dieser Norm. Und auf die Art und Weise kriegt man einen Vektor, ein Hilbertraumwertiges Integral raus und das Ganze nennt sich das sogenannte Bochner-Integral. Was ich gerade probiert habe, eben ganz Handwave, also muss ich dann überlegen, ist das Ganze wohl definiert, gibt es da irgendwo Probleme, passt das mit den Nullmengen zusammen, wenn ich irgendwie Nullmengen habe bezüglich 0t oder 0t Kreuz Omega, passt das damit zusammen mit diesen vektorraumwertigen Begriffen. Also da gibt es ein paar Feinheiten, die man klären muss und die man wirklich rigoros beweisen muss, dass das klappt. Aber im Wesentlichen steckt da nicht viel mehr dahinter, als wir haben ein Integral auf solchen Treppenfunktionen, auf solchen einfachen Funktionen, einfach durch Summenbildung und dann nehmen wir den Limes von all diesen Summen mit dazu bezüglich so einer Norm und haben damit einen Integralbegriff auf diesen vektorwertigen Räumen. Ja, mit dieser Norm und eben entsprechend dem Skalarprodukt UV gleich das Integral 0t U von t V von t in dem Raum, in dem das abbildet. Und man kann zeigen, ich schreibe das ganz salopp, dass dies wohldefinierte Begriffe sind, also dass es Sinn macht, dass man auf eine vernünftige Art und Weise dieses Integral rigoros definieren kann. Und man kann dann ebenfalls zeigen, dass dieser Raum hier auch tatsächlich wieder ein Hilbertraum wird. Also L2 0t H01 Omega ist dann tatsächlich ein Hilbertraum. Und das ist mit dem Handwaving, das wir hier in der Vorlesung nicht ganz formal eingeführt haben, wie diese vektorraumwertige Integration aussieht, also diesen Raum L2.0 TH01 Omega nicht ganz formal richtig eingeführt haben, würden wir aber sagen, das wird gerade das sein, was wir brauchen, um diese Gleichung hier variationell vernünftig zu verstehen. Denn wenn wir etwas haben, also wenn wir Funktionen haben, die bezüglich des Ortes H1 sind, bezüglich der Zeit L2, dann ist dieses Gradient x von u, also wenn das u in L2.0 TH1 liegt, dann ist die Ableitung bezüglich nach der x-Komponente ist eine Funktion in L2.0 TL2, das heißt, die ist L2, die macht also Sinn zu multiplizieren mit irgendeiner Koeffizientenfunktion. Wenn die L unendlich ist, ist das, was rauskommt, immer noch eine L2-Funktion und dann ist das nochmal abgeleitet entsprechend irgendeine Distribution. Und hier vorne ist dieses Ding hier, wenn das u L2 in der Zeit ist und irgendwas anderes bezüglich x, dann ist die Ableitung nach der Zeit im Allgemeinen nur noch eine Distribution. Das heißt, wir hätten hier wieder, das ist eine Distribution minus eine Distribution plus irgendeine reguläre Distribution gleich irgendeine reguläre Distribution und wären dann in so einem ganz ähnlichen Setting, wie wir das vorher bei den elliptischen Gleichungen haben. Ja, dann lasse ich Sie das kurz verdauen, dass es diese Bochner-Integralräume gibt und wir machen in einer Viertelstunde um Viertel nach weiter. Gerne vorführen, wie man für die parabolischen Differentialgleichungen all diese Ideen wiederfindet, die wir auch für die elliptischen angewendet haben. Das heißt, wir haben damit gestartet, dass wir uns überlegen, wie müsste überhaupt ein Raum aussehen. Also wir können natürlich immer sagen, wir lassen nur klassische Lösungen unserer Gleichung zu. Dann ist die Gleichung auch wohl definiert. Wenn wir auch sagen, unsere Koeffizienten, die sollen eben auch alle C-Unendlich-Funktionen sein. Wir suchen auch nur nach einer C-Unendlich-Lösung. Dann ist unsere Gleichung wohl definiert und wir können für jede C-Unendlich-Funktion testen, erfüllt die Gleichung oder nicht. Da kommt man aber typischerweise nicht sehr weit. Mit Theorie und mit Numerik hat man die Probleme, dass man Existenz von Lösungen nicht zeigen kann, Eindeutigkeit vielleicht noch, aber mit Existenz von Lösungen typischerweise sehr große Probleme hat, dass man große Probleme hat, Konvergenz von numerischen Verfahren zu zeigen. Und bei den elliptischen hat sich das ja ausbezahlt zu sagen, wir fassen alles ganz, ganz schwach auf und bewegen uns dafür in Hilberträumen. Das hat uns ja sehr viel gebracht bei den elliptischen. Also machen wir das Gleiche jetzt bei den parabolischen Gleichungen. Und wenn wir akzeptiert haben, dass es diesen Raum L2.0 TH01 Omega gibt, dann können wir ja sagen, wenn eine Funktion u in L2.0 TH01 Omega ist, dann ist für die erstmal unsere Differentialgleichung wohl definiert, wenn wir unsere Ableitung im distributionellen Sinne auffassen. Also unsere Differentialgleichung. Und ich schreibe die zumindest hier noch ein-, zweimal jeweils das x und das t mal mit dazu, damit wir uns nochmal darüber im Klaren sind, welche Funktionen von x abhängen, welche von x und t abhängen. Also unsere lange Differentialgleichung hier plus c von x mal u von xt gleich f von xt, x in Omega, t in 0t. Die ist erstmal zusammen mit homogenen Dirichlet-Randbedingungen, die wir hier schon im Raum drin haben, die ist überhaupt erstmal wohl definiert. Wir können sagen, für so eine Funktion ist der Gradient eben in L2.0 TL2 mal A ist dann definiert, Gradient davon nehmen, ist dann nur noch eine Distribution, zeitliche Ableitung ist eben eine Distribution, das hier ist dann wieder so eine L2.0 TH, wieder irgendeine Funktion in L2.0 TL2 wahrscheinlich, das F war aus L2.0 TL2, das heißt, was hier steht, ist eine L2-Funktion, L2-Funktion, Distribution, Distribution. Aber es macht auf jeden Fall Sinn. Für jede solche Funktion können wir die linke Seite ausrechnen, das ist eine wohldefinierte Geschichte, die rechte Seite ausrechnen, das ist eine wohldefinierte Geschichte, das ist eine wohldefinierte Frage und zu fragen, ist die linke Seite gleich der rechten Seite? Also diese Geschichte ist überhaupt erstmal wohldefiniert. Und noch mehr, wir können auch sagen, was vermeiden wir, wenn wir sagen, die linke Seite ist gleich der rechten Seite. Und was hier steht, ist nur noch eine Distribution. Das heißt, dass das gleich ist, bedeutet, dass linke Seite angewendet auf jede Testfunktion das gleiche ergibt wie rechte Seite angewendet auf jede Testfunktion. Und dann können wir noch, wie wir das bei den elliptischen Gleichungen gemacht haben, noch ausführen, was heißt linke Seite angewendet auf eine Testfunktion. Wenn UT erstmal nur eine Distribution ist, die aber durch Ableitung einer L2-Funktion entstand, dann ist das ja das gleiche wie UT angewendet auf eine Testfunktion, ist das gleiche wie minus U als Distribution angewendet auf die Ableitung von Phi nach T. Und das ist das gleiche, wenn das U eine L2-Funktion war, wie das Integral von U mal Phi. Das heißt, wir können uns eine äquivalente variationelle Formulierung dazu hinschreiben. Das ist diese Geschichte hier wohl definiert und äquivalent dazu, dass UT angewendet auf Phi wäre minus u integriert gegen ein Phi und die Integrale jetzt eben entsprechend über Omega und das zeitliche Intervall 0t, also u mal Ableitung von Phi. Wir haben ut angewendet auf ein Phi, wäre minus u angewendet auf dt Phi. Und wenn u eine reguläre Distribution ist, eine L2-Funktion ist, dann ist die Anwendung der Distribution u auf die Ableitung der Testfunktion Phi einfach das Integral u mal dt Phi. Und bei allen anderen Ausdrücken, das sind genau die gleichen, die wir bei den elliptischen Gleichungen schon hatten. Das heißt, da kommt genau das Gleiche raus, nur nochmal über die Zeit mit integriert, weil eben alles jetzt auch noch von der Zeit mit abhängt. Also hier haben wir dann auch plus a von x, Gradient u von xt, Gradient phi von xt. Jetzt immer mit der Konvention, ich schreibe hier kein Gradient x mehr, das Gradient sich immer nur auf die x-Koordinate beziehen soll. Und plus c von x, u von xt, mal phi xt, das wäre entsprechend die linke Seite und die rechte Seite wäre das Integral 0 bis t, Integral Omega fxt, phi xt, dx dt und das müsste gelten für alle Testfunktionen in Ort und Zeit, also für alle Testfunktionen aus dem Gebiet 0t Kreuz Omega und die Unterscheidung, dass wir gesagt haben, dass wir das Zeitintervall nicht als Teil von Omega auffassen, sondern das immer extra schreiben, das ist ja nur, das hat mathematisch ja überhaupt keinen Unterschied. Wir können ja sagen, das ist ein großes Gebiet und dann ist das eben irgendwelche Ableitungen auf dem entsprechenden großen Gebiet und das passt alles wunderbar in unsere Theorie der Distributionen rein, wie wir das vorher hatten. Also das heißt, wir haben schon eine variationelle Formulierung für unser Problem, die ist die variationelle Formulierung jetzt eben noch so, dass wir ein U suchen in einem Raum, sodass entsprechend so eine Formulierung hier gilt für alle Testfunktionen. Bei den elliptischen Gleichungen hatten wir das genauso gemacht, da hatten wir auch gesagt, unsere partielle Differentialgleichung ist äquivalent zu einer solchen Formulierung für alle Phi aus irgendeinem Testfunktionenraum und haben uns dann überlegt, wenn das für alle Phi aus dem Testfunktionenraum gilt, dann konnten wir das auch fortsetzen. Das Ganze war, was da stand, war stetig in Phi bezüglich der H1-Norm. Das heißt, wenn das galt für alle Phi aus dem Testfunktionenraum, dann gilt es auch für alle Phi in H1 und hatten damit letztlich dann so eine variationelle Formulierung. Irgendein Ausdruck von U und Phi ist irgendein anderer Ausdruck von Phi für alle Phi aus H1 und wir suchen ein U in H1, sodass entsprechend diese variationelle Formulierung erfüllt ist. So ähnlich können wir das jetzt hier probieren zu machen. Wir mussten uns überlegen, kriegen wir das hier irgendwie stetig fortgesetzt, mussten uns überlegen, was machen wir mit dem dt-phi, was da drin steckt. Wir haben allerdings noch ein anderes Problem, das wir bei den elliptischen Differentialgleichungen auch vorher schon hatten. Also das ein Problem, das wir hatten, bevor wir uns um die variationelle Formulierung wirklich kümmern konnten, war die Frage, machen denn all unsere Randbedingungen überhaupt Sinn? Also unsere Differentialgleichung macht Sinn und ist äquivalent zu so einer Art von Formulierung. Unsere Randbedingung, Dirichlet-Randwerte gleich 0, macht auch Sinn und ist einfach hier in dem Raum mit drin, so wie wir das bei den elliptischen auch gemacht haben. Aber wir haben ja noch eine Randbedingung, wir haben ja noch unsere Anfangsbedingung. Also die Frage ist, was ist mit der Anfangsbedingung, dass unser u von xt gleich u0 von x ist? Da haben wir erstmal das Problem, unsere Anfangsbedingung u von x0 gleich u0 von x. Naja, wir haben diesen Raum jetzt nicht groß analysiert, diesen Bochner-Integralraum, aber wenn Sie sich überlegen, wie war das auf L2-0TR, also die skalarwertigen L2-Funktionen, hatten die wohl definierte Anfangswerte? Nee, hatten sie nicht, weil Punktauswertungen keinen Sinn machten für L2-Funktionen. Und das wird ja wahrscheinlich nicht besser werden, dadurch, dass ich meinen L2-Raum mit Werten nicht in R definiere, sondern in irgendeinem allgemeinen, unendlich-dimensionalen Hilbertraum. Das heißt, wenn ich das als Raum für mein U das annehme, was hier gut zur Gleichung passt, wo ich irgendwo diese Gleichung schön in solche Integralausdrücke, in so eine variationelle Formulierung überführen kann, habe ich wieder das Problem, dass ich aber Randfangsbedingungen brauche physikalisch, die in meinem Raum gar keinen Sinn zu machen scheinen. Genauso wie das vorher bei den Dirichlet-Randwerten war. Auch da mussten wir uns ja erst überlegen, warum machen die überhaupt Sinn? Also Randauswertung von H1-Funktionen, das waren ja auch L2-Funktionen, die schienen ja erstmal gar keinen Sinn zu machen. Neumann-Randwerte schienen erstmal gar keinen Sinn zu machen. Jetzt haben wir das gleiche Problem, Anfangsbedingungen sind in diesem Raum L2-0t, in dem wir gerne die Lösung suchen würden, erstmal überhaupt nicht wohl definiert. wir hatten zwei Möglichkeiten, wie wir mit diesem Problem umgegangen sind bei den elliptischen Differentialgleichungen. Wir hatten den einen Weg bei den elliptischen Differentialgleichungen. Wir haben uns den Raum genauer angeguckt und haben festgestellt, es gibt doch eine Möglichkeit in diesem Raum, Randwerte, zum Beispiel Dirichlet-Randwerte, gut zu definieren, indem wir gesagt haben, wir approximieren die Funktion in H1, wir approximieren die durch C-Unendlich-Funktion und wir stellen fest, die Randwerte der C-Unendlich-Funktion, die das Ding approximieren, die konvergieren immer gegen das Gleiche. Das heißt, wir können die Limites der approximierenden C-Unendlich-Funktion, davon die Randwerte, das können wir nehmen als vernünftige Randwerte. Das klappte bei den Dirichlet-Randwerten. Bei den Neumann-Randwerten klappt das nicht, da kommen keine vernünftigen Limites raus. Bei den Neumann-Randwerten konnten wir aber sagen, okay, nicht jede Funktion in dem Raum H1 hat vernünftige Neumann-Randwerte, aber jede Funktion in dem Raum H1, die zusätzlich die Differentialgleichung löst, hat vernünftige Neumann-Randwerte, weil dadurch, dass diese Funktion die Differentialgleichung löst, haben wir noch mehr Glattheit. Die Differentialgleichung setzt uns, sagt uns ja sowas wie über so eine Art zweite Ableitung noch mit dazu. Welcher Weg werden wir wahrscheinlich gehen müssen an dieser Stelle? Nun, in diesem Raum L2,0t werden wir wahrscheinlich keine Chance haben, diese Anfangsbedingung hinzubekommen. Also denken Sie wieder dran, wenn hier nicht H01 Omega stehen würde, sondern einfach nur der Raum L2,0t, dann wäre in diesem Raum, wären die Anfangswerte, ließen sich nicht vernünftig definieren als Limites von Randwerten, denn da liegen die C-Unendlich-Funktionen mit kompakten Träger, liegen dicht in L2 auf irgendeinem Intervall. Das heißt, Sie können jede Funktion in L2 approximieren durch approximierende C-Unendlich-Funktionen mit Nullrandwerten. Das heißt, als Limes von approximierenden Funktionen werden wir hier wahrscheinlich keine Chance haben, wenn wir nur in L2 sind. Das klappt in H1 nur deswegen, weil dieser H1-Limes irgendwie noch so ein Limes der Ableitung mit beinhaltete und dadurch wurden dann die Randwerte erst wohl definiert. Was ist mit der anderen Idee? Hat eine Funktion, die diese Differentialgleichung hier löst, können wir von der mehr Regularität erwarten? Und das sieht gut aus, wenn Sie sich diese Geschichte hier angucken. Wenn etwas diese Differentialgleichung hier löst, dann ist diese Differentialgleichung, sagt uns ja etwas über die zeitliche Ableitung von U. Die kann ja nicht ganz beliebig dann sein. Also wir können, das U kann nicht einfach irgendeine L2-Funktion sein in der Zeit, sondern wenn das U diese Differentialgleichung hier löst, dann erfüllt die zeitliche Ableitung von U, dass es gleich diesem Ausdruck hier ist. Ja, was ist dieser Ausdruck hier? Das ist ein bisschen schwierig. Also die hinteren beiden Dinge sind einfach zu fassen. Das f ist eine L2-Funktion, u ist eine L2-Funktion, mal nach Koeffizienten bleibt eine L2-Funktion. Das heißt, wenn dieser Term hier in der Mitte nicht da wäre, dann würde hier einfach so etwas stehen wie ut ist gleich eine L2-Funktion. Das heißt, alles, was die Differentialgleichung füllt, also es macht schon Sinn für L2-Funktionen in der Zeit zu sagen, erfüllt es die DGL oder nicht. Aber wenn es die DGL erfüllt, ist die zeitliche Ableitung automatisch auch eine L2-Funktion, dann wären wir automatisch H1 in der Zeit und hätten wohl definierte Anfangsbedingungen. Jetzt gibt es hier aber dummerweise diesen Ausdruck mit dabei. Und dieser Ausdruck hier ist ja auch schon nur noch eine Distribution. Denn also Gradient U war noch in L2 mal A ist dann auch noch in L2. Und jetzt haben wir hier einen Gradienten von der L2-Funktion drinstehen. Das ist im distributionellen Sinne, ist das alles wohl definiert. Aber die Frage ist, was ist das? Also das ist ja irgendwie das, was uns am meisten Unglattheit geben kann für das UT. Nun, was ist ein Gradient von einer L2-Funktion? Nun, ein Gradient von einer L2-Funktion hat ja nicht gar keine Regularität. Das ist ja nicht, also irgendwie ein Gradient von einer L2-Funktion, würden Sie ja sagen, ist immer noch regulärer als 20 mal eine Ableitung genommen. Also eine L2-Funktion 20 mal nach der ersten Variable abgeleitet, ist irgendwie schlimmer als nur einmal abgeleitet. Und wie könnte man das Ganze greifen? Und das wird Definition 4.1a. Wie können wir das, was wir hier haben, greifen? Nun, wir können sagen, wenn wir den Gradienten neben einer L2-Funktion, dann ist das etwas, was wir, stellen Sie sich wieder das vor, angewendet auf irgendeine Testfunktion, könnten Sie den Gradienten rüberziehen. Das heißt, wenn die Testfunktion, wenn Sie das zusammen mit einer anderen H1-Funktion hinschreiben würden, könnten Sie den Gradient rüberziehen und der Gradient würde dann aus der anderen H1-Funktion was wegmachen. Wenn Sie da 20 mal abgeleitet hätten nach der ersten Variable, müssten Sie es zusammen mit einer H20-Funktion in Integral schreiben, damit Sie alle 20 Ableitungen rüberziehen können. Und dementsprechend, was man sich anguckt, um diesen unterstrichenen Ausdruck gut zu greifen, ist der Raum, der schon ein paar Mal so halb an der Tafel stand, dem wir aber nie einen Namen gegeben haben, nämlich der Dualraum von H1. H01 Omega Strich. Das heißt, die Menge aller, das was wir bei Lax-Milgram auch hatten, die Menge aller stetigen linearen Funktionale von dem Raum H01 Omega nach R. Und den nennt man auch H-1 Omega. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, bleiben wir so formal, Handwaving erstmal, dass wenn Sie etwas haben, was eine H1-Funktion ist, leiten Sie es ab, kommt eine L2-Funktion raus, leiten Sie es nochmal ab, kommt etwas raus, was Sie aber auch mit einer H1-Funktion zusammen in ein Integral schreiben können und es kommt was Vernünftiges raus, weil Sie die Ableitung dann auf die H1-Funktion ziehen können. Also in dem Sinne gibt eine H1-Funktion abgeleitet eine H0-Funktion, das ist L2, und das nochmal abgeleitet gibt eine H-1-Funktion. Formal ist es also definiert, das ist erstmal als der Dualraum von H01 Omega, das heißt H-1 Omega ist der Raum aller stetigen linearen Abbildungen von H01 Omega nach R. Das heißt also, das H-1 Omega ist erstmal etwas, was wir auf eine H1-Funktion anwenden können. Und diese Anwendung von etwas aus dem Dualraum auf das Ursprüngliche, das schreiben wir, wenn das etwas ist, wo das Ergebnis was linear ist und wo das Ergebnis in R landet, schreiben wir das typischerweise nicht so, dass wir sagen, wir haben irgendwie das H-1 Omega-Ding, das ist ein Funktional, da können Sie sagen, das ist zum Beispiel ein L, so haben wir es bei Lax-Milgram geschrieben, da haben wir gesagt, das ist ein klein L und wir können klein L von einem U ausrechnen. Das heißt, wir haben unsere H1-Funktion U, das klein L ist ein Funktional da drauf, also klein L macht aus dem U eine Zahl, nämlich gerade klein L von U. Und passen aber, wie wir das bei den Distributionen auch gemacht haben, es bietet sich oft an, dieses klein L von U auch zu schreiben als eckige Klammern L, U. Denn Sie haben in beiden Komponenten Linearität und am Ende kommt eine Zahl raus. Das heißt, Sie können das formal schreiben wie ein Skalarprodukt und diese Rechnung, also das, was Sie dann intuitiv rechnen würden, gilt auch tatsächlich, die Bilinearität für diese Geschichten. Also wie bei Distributionen schreiben wir V, W, wenn wir ein V haben aus H-1 Omega und ein W aus H-01 Omega, dann meinen wir die Anwendung dieses Funktionals auf das W, das schreiben wir auch wie bei den Distributionen mit solchen eckigen Klammern. Nun, H-01 Omega ist ein Hilbertraum, der hat ein Skalarprodukt. Der Dualraum zu einem Hilbertraum hatten wir gesehen, das war eine der Folgerungen von Lax-Milgram, dass mit Lax-Milgram können wir immer hin und her springen zwischen Dualraum und Hilbertraum. Es gibt diesen sogenannten Ries-Isomorphismus, der im Endlichdimensionalen aus dem liegenden Vektor den stehenden Vektor macht, im Unendlichdimensionalen unter Umständen abstrakt aus der rechten Seite einer partiellen Differentialgleichung die Lösung der partiellen Differentialgleichung macht, aus einem Element des Hilbertraums ein Element des Dualraums macht und hin und her geht. Und damit können wir auf unserem Raum H-1 Omega ebenfalls ein Skalarprodukt und eine Norm definieren. Wir nehmen uns diesen Ries-Isomorphismus aus Bemerkung 244. Jota geht zwischen H-1 Omega und H-01 Omega hin und her. Und mit dem können wir ein Skalarprodukt definieren, wenn wir zwei Funktionen haben in H-1 Omega, dann können wir das Skalarprodukt einfach dadurch definieren, dass wir sagen, wir nehmen das Skalarprodukt von U und V, nachdem wir sie mit dem Ries-Isomorphismus in H-01 rübergeholt haben. Also wir wissen ja, was das Skalarprodukt ist von Jota U und Jota V. Und dann rechnet man leicht nach, dass alles, was Sie hier haben, an vernünftigen Aussagen sich auch hier drüber überträgt. Das heißt, Sie kriegen auch hier auf die Art und Weise ein Skalarprodukt raus und Sie kriegen gerade auch die richtige Norm dazu raus. Also damit lässt sich ein Skalarprodukt auf H-1 definieren, das H-1 Omega dann ebenfalls zu einem Hilbertraum macht. Nun, und wir haben uns zumindest Handwaving überlegt, dass man solche Räume definieren kann, L2 von irgendeinem Zeitintervall in irgendeinen Hilbertraum H01 rein. Und für dieses Bochner-Integral ist es nur wichtig, dass der Wertebereich irgendein Hilbertraum oder irgendein Banachraum würde reichen, ist. Genau das Gleiche können wir an der Stelle auch machen. Das heißt, man könnte genauso gut den Raum definieren, L2 0t h minus 1 Omega. Das sind dann eben L2-Funktionen bezüglich der Zeit, die zu jedem Zeitpunkt ein Funktional sind auf den H1-Räumen, eben ein Ding aus diesem abstrakten Hilbertraum H minus 1 sind. Also analog oben lässt sich L2 0t H minus 1 Omega definieren. Und man kann zeigen, dass, ja, warum machen wir das Ganze? Wir machen das deswegen, weil wir mit diesem Raum können wir fassen, wo dieser unterstrichene Term her ist. Wenn Sie sich das Ganze erstmal nochmal kurz ohne die Zeitabhängigkeit vorstellen, ein Gradient von A mal Gradient U von x, das ist gerade etwas, was Sie auf eine, was in kanonischer Art und Weise wirkt auf eine Funktion aus H1, denn wenn Sie das formal schreiben würden in ein Integral zusammen mit einer H1-Funktion und formal partielle Integration machen würden, dann würden Sie diesen Gradienten rüberziehen auf das H1-Ding. Das heißt, Sie würden sagen, eine Funktion minus Gradient A von x, Gradient U von x, dieses Ding wirkt auf irgendeine Funktion V so, wie es wirken würde, wenn das beides C- und Endlich-Funktionen wären und wir sie zusammen ins Integral schreiben würden, so würden wir das definieren. Und das würde also bedeuten, wir ziehen den Gradienten rüber, alle partiellen Ableitungen rüber. Wenn das V aus H01 ist, dann müssen uns die ganzen Ränder, was am Rand passiert, immer nicht interessieren. Das heißt, hier würde gerade rauskommen, das Integral A von x, Gradient U von x mal Gradient V von x dx. Für alle U in H1 Omega und V in H1 Omega. Das heißt also, minus Gradient A Gradient U ist etwas, was in H minus 1 Omega lebt. Wenn das Ganze jetzt noch von der Zeit abhängt, ändert das nichts daran. Sie können ja sagen, zu jedem Zeitpunkt können Sie das definieren. Also wenn Sie hier etwas haben, wo das U noch von der Zeit abhängt, dann kriegen Sie eben für jeden Zeitpunkt, also vorher war das U etwas, was zu jedem Zeitpunkt eine H1-Funktion war, und dann kriegen Sie eben zu jedem Zeitpunkt hiermit etwas raus, was eine H-1-Funktion ist. Und wenn das vorher bezüglich der Zeit L2 integrierbar war, dann ist auch alles, was Sie damit machen, später bezüglich der Zeit, also nicht alles, was Sie damit machen, man kann zeigen, das ist ein lineares Funktional, also es ist eine lineare Abbildung, und lineare Abbildung ändert nichts an der L2-Integrierbarkeit. Das heißt, man kann sich dann überlegen, wenn Sie das machen und das noch von der Zeit abhängt, dann kriegen Sie da tatsächlich raus, dass dieses Ding hier nicht nur für jeden Zeitpunkt eine H-1-Funktional ist, sondern auch noch L2 ist bezüglich der Zeit. Das heißt, dann kriegen Sie also raus, dass dieser Ausdruck hier in L2 0t h minus 1 Omega liegt für alle U, die vorher L2 0t h01 Omega waren. Also, und man zeigt, dass minus Gradient A Gradient U in L2 0t h minus 1 Omega für alle U in L2 0t h1 Omega. Ja, das heißt, auf die Art und Weise können wir probieren, unsere Zeitglattheit, also wir machen das Ganze deswegen, weil in unserem Raum ist nicht genug Zeitglattheit drin, um Anfangswerten Sinn zu geben. In unserem Raum wären erstmal kanonischerweise, würden wir sagen, in unserem Raum stecken nur L2-Funktionen bezüglich der Zeit drin, die haben keine wohldefinierten Anfangswerte. Jetzt überlegen wir uns, machen wir das Gleiche über die elliptischen Gleichungen, wir überlegen uns die Lösungen der Differentialgleichung, die sind ja mehr als nur in dem Raum drin, die sind in dem Raum drin und lösen die Gleichung, also in dem Raum muss man überhaupt drin sein, sonst macht die Gleichung keinen Sinn. Also haben wir was, was in dem Raum drin ist, haben was, dieses Ding löst dann auch die Gleichung und wenn es dann auch noch die Gleichung löst, dann hat es ja noch mehr Regularität. Und wie viel Regularität hat es? Nun, es hat so viel Regularität, dass wir wissen, dass U ist eine L2-Funktion, 0th0,1 Omega, deren zeitliche Ableitung noch, das war ja das Unregulärste, was drin war, deren zeitliche Ableitung immerhin noch in 0th-1 drin liegt. Und deswegen führen wir diesen Raum jetzt tatsächlich ein. Also wir führen so etwas Ähnliches rein, so wie wir vorher den Raum eingeführt hatten, H1 Omega, wo wir gesagt haben, wir haben Funktionen, die sind in L2 und der Gradient ist noch in L2. So führen wir jetzt den Raum der Funktionen ein, die bezüglich der Zeit, wo die Zeitableitung auch noch eine gewisse Regularität hat, also die Funktion selber liegt in einem gewissen Raum und die Zeitableitung liegt in einem gewissen Raum, nur sind die jetzt eben nicht mehr die gleichen. Unser U ist so, dass es Werte in H1 Omega hat und die Zeitableitung von U, die gibt es auch noch, aber mit Werten in einem anderen Raum, nämlich in dem Wert H-1 Omega. Also geben wir diesem langen Ding einen Namen. B von der Definition. Der Raum, man nennt den dann typischerweise Groß W, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hatte, die Sobolev-Räume heißen historisch entweder Groß H oder Groß W und kommt daraus, dass man tatsächlich vorher zwei verschiedene Definitionen hatte, wo man erst später festgestellt hatte, dass die äquivalent sind. Also W für diesen, ja, als Erinnerung daran, dass es auch so eine Art Sobolev-Raum ist, 0t für das Zeitintervall und jetzt soll das eben der Raum sein derjenigen Funktionen, die L2 sind, 0th0,1 Omega. Deren Ableitung L2 0th H-1 Omega ist. Und das packt man in der Notation alles zusammen und führt ein den Raum Groß W 0th H-1 Omega H-1 Omega. Das soll sein der Raum aller Funktionen klein u in L2 0th H-1 Omega, den hatten wir schon, das ist der, wo unsere Differentialgleichung Sinn macht und äquivalent ist zu dieser entsprechenden Testfunktionenformulierung. Aber wo eben noch mehr gelten soll, nämlich wo gilt, dass die zeitliche Ableitung von U, ich schreibe die auch als U-Punkt, um das zu unterscheiden von dem U-Strich, das wir als räumliche Ableitung nehmen würden, also immer wenn ich U-Punkt schreibe, meine ich damit die zeitliche Ableitung von U, sodass also U-Punkt in L2 0th H-Omega liegt. Jetzt müssen wir aber sagen, was meinen wir damit, dass U-Punkt da drin liegt. Also die Frage ist, was bedeutet das, dass dieses U-Punkt in diesem Raum liegt? Das müssen wir uns überlegen, was ist U-Punkt? Also wir könnten sagen, wir nehmen das dtu, was einfach die distributionelle Ableitung ist. Tatsächlich, man kann es aber noch griffiger auch schreiben. Also damit bedeutet, dass, also man kann diese Ableitung auch wirklich rein vektorwertig definieren und kann sagen, das soll bedeuten, so wie wir es bei den distributionellen Ableitungen gemacht haben, das Integral, das heißt, es existiert eine Funktion v in L2 0th H-1 Omega. Das ist die wir dann als U-Punkt schreiben würden. So, dass das Integral 0 bis t v von t phi von t dt gleich ist minus das Integral 0 bis t u von t phi Punkt von t dt für alle phi Testfunktion auf 0t. Das heißt, Und hier steckt noch eine, bis hierhin ist das, liest sich das ganz kanonisch. Wir haben die distributionelle Ableitung, die ist ja gerade so definiert, dass wir es mit allen Testfunktionen reinbringen können und die Testfunktionen rüberziehen können. Aber es gibt da noch eine Feinheit, auf die ich Sie gerne darauf aufmerksam machen möchte, denn wenn Sie das so hinschreiben, das wäre das, was wir intuitiv hinschreiben würden, das wäre das, wo wir sagen würden, das ist die Ableitung. Also angenommen, wir haben eine vektorwertige Funktion, was wäre von dieser vektorwertigen Funktion, nämlich eine Funktion mit Werten in irgendeinem Raum, was wäre dann die Ableitung dieser vektorwertigen Funktion im Sinne der distributionellen Idee? Na, im Sinne der distributionellen Idee würde das bedeuten, die Ableitung angewendet auf jede Testfunktion muss ergeben, das ursprüngliche angewendet auf die Ableitung der Testfunktion. Jetzt ist hier aber das nicht so, dass unsere Ableitung einfach im gleichen Raum ist wie vorher. Das ist nicht einfach derselbe distributionelle Ableitungsbegriff, den wir vorher hatten. Denn bei dem vorherigen distributionellen Ableitungsbegriff hat sich der Raum, in dem die Funktion abgebildet hat, der hat sich beim Ableiten nicht geändert. Hier ändert der sich. Hier haben wir eine Funktion, die Werte in einem gewissen Raum hat, nämlich H0, 1, Omega. Und wir reden von einer Ableitung, die Werte in einem anderen Raum hat. Das heißt, wir müssen uns fragen, macht dieser Ausdruck hier überhaupt Sinn? Denn das U und das V, das lebt ja in verschiedenen Räumen. Das U und das V, also das U, was wir hier haben, das ist zu jedem Zeitpunkt T eine H01-Omega-Funktion. Die Phis, die Testfunktionen, die wir hier haben, das sind einfach reelle Funktionen, skalarwertige Funktionen. Das heißt, was wir hier haben, ist ein Integral über H01-Omega. Das heißt, hier rechts kommt etwas raus in H01-Omega. Hier links kommt etwas raus, das V lebt in H-1-Omega, das Phi in R. Das heißt, wir vergleichen hier eine H-1-Funktion mit einer H-0-1-Funktion und sagen, die beiden sollen gleich sein. Das heißt, wenn wir definieren wollen, was heißt es, dass irgendeine Funktion Werte hat in einem gewissen Raum und eine distributionelle Ableitung davon Werte hat in einem anderen Raum, dann müssen wir uns darüber im Klaren machen, wie können wir diese beiden Werte in diesen verschiedenen Räumen, wie können wir die überhaupt miteinander vergleichen. Das heißt, du musst uns entweder sagen, in welchem Sinne ist eine H-1-Funktion auch eine H01-Funktion oder in welchem Sinne ist eine H01-Funktion auch eine H-1-Funktion. Und dafür gibt es typischerweise mehrere Möglichkeiten. Wir könnten versucht sein, an der Stelle zu sagen, okay, wir nehmen einfach den Ries-Isomorphismus. Lässt uns sowieso zwischen H-1 und H0-1 hin und her springen. Und wir könnten versucht sein, an der Stelle zu sagen, die beiden heißen gleich, wenn der Ries-Isomorphismus die aufeinander abbildet. Wenn Sie das machen würden, würde aber das, was wir im Folgenden machen, nämlich eine äquivalente Umschreibung von unserer Differentialgleichung, würde nicht funktionieren, weil dieser Ries-Isomorphismus eine Lösung von einer anderen Differentialgleichung entspricht und das steckt da nicht mehr drin. Sondern die Art und Weise, wie wir das hier auffassen müssen als eine H-1-Funktion, damit wir am Ende wirklich eine äquivalente variationelle Formulierung erhalten, wird sein, dass wir die rechte Seite entsprechend, ja, irgendwie müssen wir von H01-Omega nach H-1-Omega kommen. Also in welchem Sinne ist unsere rechte Seite auch eine H-1-Funktion? Und das müssen wir so machen, damit es danach klappt, dass wir die H01-Funktion, ja, jede H01-Funktion ist ja auch eine L2-Funktion automatisch. Also wir können sagen, was hier rechts steht, ist auf jeden Fall eine L2-Funktion. Und wir können sagen, jede L2-Funktion ist automatisch auch ein Ding aus H-1-Omega. Denn wann immer wir irgendetwas in L2 haben, also wann immer wir irgendein F in L2-Omega haben, dann können wir ja sagen, f, u ist definiert für alle u in H01-Omega, einfach dadurch, dass wir beides zusammen ins Integral schreiben. Also L2 ist kanonisch eingebettet in H-1. Und über diesen Weg müssen wir die rechte Seite auffassen. Das heißt, wenn wir sagen, die linke Seite ist gleich der rechten Seite, dann meinen wir damit dass die rechte Seite wirkt. Also diese rechte Seite, das Integral u von t, phi Punkt von t, ja, fangen wir ruhig so an, rechte Seite minus 0t, u von t, phi Punkt von t, dt, die wirkt auf irgendein w in h01 Omega, dadurch, dass sie mit dem w zusammen ins Integral geschrieben wird. Also minus Integral 0t, u von t, phi Punkt von t, w von x, dt, dx. Und das u, was wir hier haben, ist ja auch etwas, was eine h1-Funktion, was eine h01-Funktion war. Das heißt, auch die hängt von x mit ab. Und auf die Art und Weise kommen gerade die Integrale raus, die wir vorhin bei der partiellen Differentialgleichung auch ausgeschrieben hatten, als wir die distributionell aufgefasst haben. Ja, und mit diesem Theoriegebäude, also was ich hier mache, ist Ihnen im Schnellverfahren das Theoriegebäude zu erzählen, das ist wirklich mehr ein Erzählen, weil ich Ihnen die ganzen Details nicht auffülle, ist Ihnen das Theoriegebäude zu erzählen, mit dem man die parabolischen Differentialgleichungen fassen kann. Und warum ich Ihnen das so erzähle, ist einfach, um Ihnen diesen Analogieschluss zu den elliptischen ein Stück weit vorzustellen. Also wir haben im Moment keine Chance, dass ich Ihnen alle Details an der Stelle fülle. Also ich fülle Ihnen, ich habe eine ganze Menge Dinge, lassen Sie mich das zumindest deutlich darauf hinweisen, wo wir überall Lücken haben. Wir haben damit angefangen, dass wir diesen Raum L2,0t in irgendeinen Hilbertraum, den müsste man ordentlich definieren, müsste man ordentlich einführen, dass der wirklich Sinn macht. Wir müssten einführen, wir müssten diesen Raum h-1 Omega, den haben wir eingeführt, aber natürlich im Schnellverfahren, einfach als diesen Raum der stetigen linearen Funktionale. Und wenn wir das haben, können wir diesen Raum hier einführen über diese Definition an dieser Stelle hier. Und jetzt müssten wir, das nächste, was wir machen müssten eigentlich, was ich mit Ihnen auch nicht machen werde, sondern Ihnen nur sagen werde, man kann zeigen, wäre sich zu überlegen, dass dieser Raum hier tatsächlich etwas ist, was dann so viel Glattheit hat, dass Anfangsbedingungen drin Sinn machen. Das heißt, und was man dabei feststellt, ist, dass dieser Raum W0T H01 Omega H-1 Omega, auch da möchte ich wieder so ein bisschen Analogie und meine Hände schnell genug bewegen, damit Sie mir glauben, also viel Handwaving machen. Wenn Sie zurückdenken ans Eindimensionalen. Im Eindimensionalen war es so, dass der Raum H1 auf dem Eindimensionalen, hat man auch nicht bewiesen, hatte ich Ihnen auch nur erzählt, dass da nur stetige Funktionen drin sind. Also wieder in dem Lebesgue-Sinne, es sind alles Lebesgue-Klassen, also die Funktionen immer nur fast überall definiert. Jede Funktion steht eigentlich für eine ganze Schublade, aber jede H1-Funktion, jede Schublade H1-Funktion enthält eine stetige Funktion. Das heißt, die bestimmt bis auf Nullmengen, stimmt die überein bis auf eine stetige Funktion. Und so etwas Ähnliches kann man sich jetzt hier überlegen. Dieser Raum, den wir hier haben, das ist ja fast so eine Art H1. Das ist eben leider nicht, das wird die Sache erleichtern, das ist nicht einfach der Raum H1, 0t, H01 Omega, das wäre der Raum der Funktion, deren Ableitung auch in H01 Omega ist. Das ist es nicht so. Es ist so, dass sich bei der Ableitung der Ortsraum ändert, aber trotzdem die zeitliche Ableitung hat immer noch eine gewisse Regularität. Nur lebt die eben in einem anderen Raum als die nicht abgeleitete Funktion. Nichtsdestotrotz kann man diese Stetigkeitsgeschichte auch dafür noch beweisen. Das ist Lemma 4.2. Auch da einfach im Schnellverfahren ein paar von den Eigenschaften. Also das erste wäre erstmal, man kann sich überlegen, wir möchten dann später auf diesen Räumen, möchten wir dann sowas wie Lax-Milgram machen. Also wir haben dann zur Verfügung irgendwo diesen Raum L2,0t, H01, auf dem die Differentialgleichung schon Sinn macht. Und wenn irgendwas die Differentialgleichung löst, dann wissen wir automatisch, das liegt sogar in diesem noch besseren Raum drin, nämlich in diesem W0t, H1, H01, W0t, H01, Omega, H-1, Omega Raum. Also die beiden haben wir irgendwie zur Verfügung, um dann sowas Ähnliches wie Lax-Milgram später zu machen für die Lösungstheorie. Dafür ist es wichtig festzustellen, dass das auch wieder ein Hilbertraum ist, also W0t, H01, Omega, H-1, Omega ist ein Hilbertraum mit dem kanonischen Skalarprodukt. Was ist das kanonische Skalarprodukt? Welches Skalarprodukt würden Sie bei diesem langen, hässlichen Raum raten? Nun, wenn Sie sich vorstellen, wie war das auf H1 Omega? Auf H1 Omega hatten Sie gesagt, H1 Omega war alles, was in L2 ist, wo die Ableitungen auch noch in L2 sind. Und als Skalarprodukt haben Sie einfach genommen das L2-Skalarprodukt der unabgeleiteten Funktion plus L2-Skalarprodukt der abgeleiteten Funktion. Und das Gleiche können Sie hier machen. UV aus diesem Raum hier bedeutet, UVs sind schon mal in H01 Omega. Das heißt, das Skalarprodukt haben Sie schon mal. Also die sind auf jeden Fall schon mal in L2-0T H01 Omega. Und jetzt sind deren zeitliche Ableitungen, sind aber auch noch in H-1 Omega. Das heißt also in L2-0T H-1 Omega sogar. Da haben Sie auch ein Skalarprodukt. Also addieren Sie wieder beide. Und dann rechnet man ganz einfach nach, dass das tatsächlich wieder ein Hilbertraum ist, also dass es ein Skalarprodukt ist, rechnet man ganz einfach dadurch nach, dass es zusammengesetzt ist aus Skalarprodukten. Damit kriegt man ganz einfach die Skalarprodukteigenschaften nachgerechnet. Dass es ein Hilbertraum ist, geht ganz analog dazu, als wir nachgerechnet hatten, dass H1 Omega ein Hilbertraum ist. Da haben wir gesagt, das ist aus L2-Normen zusammengesetzt. Wenn wir eine Cauchy-Folge haben in H1 Omega, ist es automatisch eine Cauchy-Folge in L2. Ableitungen sind eine Cauchy-Folge in L2. Das heißt, die Funktion und die Ableitung haben schon mal einen Grenzwert. Alles, was wir nachrechnen müssen, ist, dass die beiden Grenzwerte auch zusammengehören, dass der Grenzwert der Ableitung der Grenzwerte ist. Und genau dasselbe müssen Sie hier nachrechnen. Und das folgt aber im Wesentlichen daraus, dass die ganzen Ableitungen distributionelle Ableitungen sind und die mit allen Limites vertauschen. Deswegen vertauscht dieser Grenzübergang. Also das kriegt man leicht nachgerechnet, dass das tatsächlich wieder ein Hilbertraum ist. Und das möchte ich Ihnen unbedingt heute noch an der Tafel haben, weil es zumindest eine große Rechtfertigung dafür ist, warum es Sinn macht, diesen Raum hier einzuführen. Dieser lange, hässliche Raum hier, der ist enthalten in dem Raum der stetigen Funktionen. Das heißt, da sind stetige Funktionen drin. Also wieder in dem üblichen Lebesgue-Sinne zu jedem kleinen u aus diesem Raum W0t H01 Omega H-1 Omega existiert eine stetige Funktion 0t, die damit fast überall übereinstimmt. Ja, und jetzt könnte man sich nur noch die Frage stellen, mit Werten wo denn? Also wenn diese Funktion hier so ist, bei H1 Omega oder bei H1 auf dem Intervall war es so, die Funktion war L2, die Ableitung war noch L2 und das sorgte im Eindimensionalen dafür, dass das eine stetige Funktion wurde. Aber die Funktion hatte Werte in R, die Ableitung hatte Werte in R, dann war es klar, die stetige Funktion hat entsprechend auch Werte in R. Wie ist es hier? Unsere Funktion hat Werte in H01 Omega, unsere Ableitung hat Werte in H-1 Omega. In welchem Sinne kann das eine stetige Funktion sein? Ist das dann eine stetige Funktion mit Werten in H01 Omega oder ist das eine stetige Funktion mit Werten in H-1 Omega oder mit irgendwas dazwischen? Und tatsächlich ist die Antwort irgendwas dazwischen, was rauskommt in der allgemeinen Theorie, und hier ist wieder viel Handwaving, also hier erzähle ich Ihnen wieder von Dingen, die ich Ihnen nicht bewiesen habe. Was rauskommt ist tatsächlich, dass wenn Sie so einen Raum haben, also so einen Raum von L2-Funktionen mit gewissen Werten in irgendeinem Hilbertraum, wo die Ableitung Werte in irgendeinem anderen Hilbertraum hat, dann kommt raus, dass diese verallgemeinerten Sobolev-Räume, dass da immer stetige Funktionen drin sind und diese stetigen Funktionen ihren Wert haben in etwas, was zwischen diesem Raum liegt und jenem Raum. Und da kann man eine allgemeine Interpolationstheorie aufbauen zwischen zwei Hilberträumen, dass man interpolieren kann und Zwischenwerte findet zwischen zwei Hilberträumen. Und bei dem, was wir hier haben, entspricht das gerade dieser Geschichte hier, dass auf dem halben Weg zwischen H01 Omega und H-1 Omega liegt der Raum L2 Omega. Und auf halbem Weg in dem Sinne, wenn Sie eine H01-Funktion ableiten, sind Sie in L2, leiten Sie nochmal ab, sind Sie in H-1. Oder Sie können auch einfach sagen, Sie fassen das als Teilmenge von L2 auf, das als Teilmenge von H-1. Und dieses das als Teilmenge hiervon, das als Teilmenge hiervon, ist tatsächlich benutzt worden bei der Definition von unserem Raum hier. Also eigentlich müsste man den Raum nicht W0T H01 Omega H-1 Omega nennen, sondern eigentlich müsste man ihn nennen W0T H01 Omega eingebettet in L2, eingebettet in H-1 Omega. Und das ist der Grund, warum an dieser Stelle bei den stetigen Funktionen L2 Omega rauskommt. Das heißt, die lange Rede, kurzer Sinn, was wir damit jetzt gezeigt, also was wir nicht gezeigt haben, aber was ich Ihnen erzählt habe, ohne Ihnen die ganzen Details zu beweisen, ist, wenn Sie eine Funktion haben, die diese Differentialgleichung da oben löst, dann macht die Differentialgleichung schon Sinn in dem Raum L2,0 TH01 Omega. Wenn Sie etwas haben, was diese Differentialgleichung auch noch löst, wissen Sie noch mehr über die Funktion, dann wissen Sie nämlich auch noch, dass die Ableitung von der Funktion im Raum H-1 Omega ist. Und wenn Sie beides wissen, also wenn Sie eine Funktion haben, die in dem Raum da oben ist und die Differentialgleichung löst, dann ist die deswegen automatisch eine stetige Funktion mit Werten in etwas dazwischen, nämlich gerade in L2 Omega. Das heißt, für diese Funktion macht es Sinn, von Punktauswertungen zu sprechen. Insbesondere macht es Sinn, für Lösungen der partiellen Differentialgleichung davon zu sprechen, dass sie Anfangswerte hat U0x, wenn wir U0x im L2 Omega vorgeben. Das heißt, was wir jetzt gemacht haben, sind jetzt quasi auf dem Stand wie bei den elliptischen Differentialgleichungen, als wir es geschafft haben, den Dirichlet- und den Neumann-Randbedingungen Sinn zu geben. Und beachten Sie, dass wir hier in dem ähnlichen Fall zu den Neumann-Randwerten waren. Die Dirichlet-Randwerte machten einfach schon auf dem Raum Sinn. Dafür muss die Funktion noch nicht die DGL lösen. Hier sind wir in dem Fall wie die Neumann-Randwerte. Die Neumann-Randwerte machen nicht Sinn für jede H1-Funktion, sondern nur für H1-Funktionen, die die Differentialgleichung lösen. Genauso ist es mit den Anfangsbedingungen bei unseren parabolischen Gleichungen. Die macht nicht Sinn für alle L2,0 TH01 Funktionen, sondern die machen nur Sinn für alle Funktionen, die auch noch zusätzlich unsere Differentialgleichung lösen. Das heißt, naiv schreiben wir hin, soll Differentialgleichung lösen, richtige Randbedingungen haben, richtige Anfangswerte haben. Und das ist aber nicht vertauschbar, die Reihenfolge, sondern das Ganze müssen Sie so verstehen, dass Sie sagen, jede Funktion, die die Differentialgleichung löst und dann noch zusätzlich die Anfangswerte löst, und Sie können die Anfangswerte nicht nachprüfen für Funktionen, von denen Sie noch nicht wissen, dass sie die Differentialgleichung lösen. Und wenn Sie aber wissen, die löst die Differentialgleichung, dann kann man diese ganze Theorie hier betreiben und rausbekommen, dann ist die auch automatisch stetig, das heißt, dann machen automatisch auch die Anfangswerte Sinn. Ja, und wie wir das Ganze dann zu einer variationellen Formulierung umstellen und welche Erweiterung von Lax-Milgram uns dann tatsächlich Lösbarkeit gibt, das machen wir dann in der nächsten Woche. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.